Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Jaroslav Semerikow ist nicht Jaroslav Semerikow, aber seinen richtigen Namen zu nennen, das wäre zu gefährlich. Der Moskauer Musikjournalist schreibt im Tagesspiegel von den verstummten Gegenstimmen in Russland. Umfragen zufolge unterstützen etwa 60% der Bevölkerung den Krieg, eine ungeheuerliche Zahl, die allerdings den Angstfaktor unberücksichtigt ließe. Sehr viele Russen, die einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, in dem sie gefragt werden, unterstützen sie die Sonderoperation in der Ukraine, werden mit Ja antworten, aus Angst, dass ihre Nummer sonst an die Geheimdienste gelangt. Keine übertriebene Befürchtung, meint Semerikow. Vor ein paar Monaten standen um 8 Uhr morgens 2 uniformierte Polizisten vor seiner Tür, um herauszufinden, warum ich die App der Alexei Nawalny-Stiftung, des Führers der russischen Opposition, der jetzt im Gefängnis sitzt, auf mein Smartphone heruntergeladen hatte. Klar, dass Semerikow ein Pseudonym sein muss. In der Taz fragt sich Sabine Berking, ob die russische Sprache durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine so wörtlich ihre Unschuld verloren habe. Die Kampagnen von Politik und Medien in Russland recycelten schließlich das kontaminierte Vokabular des Zweiten Weltkriegs, verdrehten Fakten und erfinden perfide Wortkonstrukte. Das ließe die Sprache nicht unversehrt. Oft denke sie an einen Vortrag des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész, der darin auf den Verlust des Deutschen als Lingua Franca in Mittelosteuropa als Folge des deutschen Angriffskriegs und des Holocausts verwies. Wird man sich von der russischen Sprache abwenden, so wie Holocaust-Überlebende sich oft weigerten, Deutsch zu sprechen oder Deutschen die Hand zu geben? Wird es nach Mariupol und Butscha möglich sein, Gedichte auf Russisch zu schreiben? Und die Taz zitiert den in der Ukraine lebenden russischsprachigen Schriftsteller Andrei Kokov, der es ähnlich im New Yorker formulierte. Werden ukrainische Kinder gefragt, welche Fremdsprache sie in der Schule erlernen möchten, antworten: nicht Russisch, denn die Russen haben meinen Vater ermordet, die Russen haben meine kleine Schwester umgebracht. So wie der 1961 geborene Autor einst das Deutsche als Fremdsprache verweigerte, weil die Nazis seinen Großvater ermordet hatten. Vermutlich, so Kokov, wird es genauso kommen. Putin zerstöre nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland und die russische Sprache. Vor den Bildern und Berichten, die uns derzeit erreichen, pardon, verblassen andere Themen. Die Linke, die eine neue Führung sucht, wenigstens eine halbe. Wer tut sich das an, fragt die Welt. Geboten wird ein brennendes Haus mit einem Haufen Mist davor. Löschen, aufräumen, Kernsanierung nötig. Erste Berichte kommen von der Biennale in Venedig, die am Wochenende offiziell eröffnet wird. Was der Putz erzählt, titelt die Süddeutsche Zeitung über den deutschen Pavillon, den Maria Eichhorn gestaltet hat. Genauer gesagt, sie hat ihn abgetragen. Und für die Frankfurter Allgemeine hat Stefan Drinks beobachtet, vor dem verwaisten russischen Pavillon, den ursprünglich ein litauischer Kurator hätte bespielen sollen, der sich jedoch nach Kriegsbeginn ehrenhaft verweigerte, stehen Carabinieri. Sie sollen das Beschmieren des im orthodoxen Zuckerbäckerstil errichteten Baus seitens aufgebrachter Besucher verhindern. Vor dem ukrainischen dagegen defilieren halbstündlich Politiker aus aller Welt und bekunden mit blau-gelben Schleifen und geschliffenen Worten ihre Solidarität. Die nagende Frage bleibt: Darf man in Kriegszeiten Kunst genießen? Den Segen des ukrainischen Präsidenten hat die Biennale jedenfalls, so die Frankfurter Allgemeine. Selenskyj habe sich in einer Brandrede »Ukraine Defending Freedom« an das Publikum der Großausstellung gewandt und verteidige, als Künstler, der er ist, das Recht und die Pflicht zu ihrer Ausrichtung.